Genau, Herr Josef, trinken Sie noch schnell einen Schluck Kaffee. Ich würde jetzt gerne direkt mit Ihnen starten. Und zwar einmal, ja, nochmal das Thema vertiefen, über das Herr Schulz gesprochen hat. Wir leben in einer alternden Gesellschaft, aber auch in einer Gesellschaft, die sich immer mehr vereinzelt. Frankfurt ist eine Stadt der Singles. Mehr als 50% der Frankfurter leben in Singlehaushalten. Wie baut man für diese Menschen? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie plant man für die?
Naja, es ist ja so, dass wir, wenn man über Singlehaushalte redet, geht es ja dann stark in der Planung, aber es gilt nicht nur für die Singles, sondern die Frage, welcher Wohnraum, also wie sehen die Grundrisse aus, wie groß sind die Wohnungen. Interessant ist ja, wir haben ja vor ein paar Jahren darüber diskutiert, als ich Planungsdezernent geworden bin, war ganz stark die Diskussion, wir müssen wieder kleinere Grundrisse planen. Also weiß ich nicht, auch mal eine Vierzimmerwohnung auf 90 Quadratmeter und nicht 120, 130 Quadratmeter. Interessant ist, dass sich die Entwicklung quasi eingeholt hat. Und zwar aufgrund der Macht des Faktischen. Das heißt, die Wohnungen sind immer so teuer geworden, dass um die Wohnungen zu verkaufen, die Grundrisse automatisch kleiner geworden sind, damit man eben für eine 90 Quadratmeter Wohnung vielleicht noch 600.000, 700.000 € ausgeben kann, aber nicht mehr eben die Million für die 120 Quadratmeter Wohnung. Und von daher ist es ein Stück weit jetzt so, dass wir wieder kleinere Grundrisse haben, kleinere Wohnungen. Wir haben auch zunehmend Mikroapartments, Einzimmerwohnungen. Aber da stellt sich eben die Frage in der Planung, wie so oft, es geht ja nicht nur darum, einen Bereich zu sehen, sondern ist es bezahlbar, wie ist die Ausstattung und vor allem, wie sind die Bedarfe in den unterschiedlichen Stadtteilen, weil es gibt Stadtteile mit mehr Familien, mit weniger Familien und das betrachten wir, berücksichtigen wir bei der Stadtplanung und versuchen entsprechend zu entwickeln.
Und wie stellen Sie sich auf die alternde Gesellschaft ein? Also sind ja auch besondere Bedürfnisse, die die Leute haben. Ärzte müssen in der Nähe sein, die Verkehrsanbindung besser. Gibt es da auch irgendwie, machen sich dazu auch Gedanken?
Ja, müssen wir ja. Also ist ja ganz interessant, wenn man sich die Statistiken anschaut, wer zieht überhaupt in die Städte, also nach Frankfurt beispielsweise, sind es vor allem Menschen bis zum 30., 35. Lebensjahr und dann ab dem 60. Lebensjahr wieder, ziehen die Menschen wieder in die Städte. Und ich finde, unabhängig von der Frage der alternden Gesellschaft, das ist tatsächlich eine Herausforderung, ist ja Stadtplanung nicht nur Wohnungsbau. Ich finde ohnehin, wenn wir über Stadtplanung, über Landesentwicklung reden, ich weiß, das ist für die Presse immer viel interessanter, dann konzentrieren wir uns fast immer nur auf Zahlen, was den Wohnungsbau angeht. Also wie sind die Ziele, wie viele Wohnungen müssen wir bauen, bis wohin, bis wann. Aber Stadtplanung, Landesplanung bedeutet ja Infrastruktur. Es wurde gerade angesprochen, die Seestadt Aspern, dass man insbesondere beim Schienennetz frühzeitig das Ganze so plant, dass nicht erst die Wohnung 10 Jahre steht und dann die U-Bahn 10, 15 Jahre später kommt. Dass man Einkaufsmöglichkeiten hat, dass man eine Versorgung hat, dass man Schulen hat, dass man Kitas hat. Und das im Übrigen führt auch zu einer Frage der Akzeptanz. Wir haben das Europaviertel beispielsweise, das ist eine Entwicklung aus den 90er, 2000er, da sind 6.000, 7.000 Wohnungen entstanden, aber nicht eine weiterführende Schule. Und das ist für die Menschen etwas, wo sie sagen, sowas möchten wir nicht haben. Das schafft Schwierigkeiten in der Akzeptanz von neuen Quartieren und deswegen geht es nicht nur um Zahlen, sondern es geht eben auch um Qualitäten. Wir müssen viel, viel stärker über Qualitäten reden und dazu gehört eben auch ein vernünftiges Angebot in der Infrastruktur.
Genau, Sie haben es angesprochen, die neuen Quartiere und das Thema Akzeptanz. Wie schafft man die Akzeptanz für neue Quartiere? Man hat die Probleme in den Güntersburghöfen gesehen, auch um das Stadtteil der Quartiere wird gerungen. Wie schafft man das, dass die Leute da mitgehen, dass sie Akzeptanz für die neuen Quartiere und auch für eine höhere Dichte in ihrer Stadt haben?
Da kann ich Ihnen jetzt kein Patentrezept bieten.
Aber ihr es.
Ja gut, es gibt ja bei mir auch in den letzten 7 Jahren Entwicklungen, die haben gut funktioniert, Entwicklungen, die nicht funktioniert haben oder nur schwierig funktioniert haben. Die Grundvoraussetzung ist, dass es eine Orientierung gibt. Das ist eine politische Orientierung, dass es eine einheitliche Linie einigermaßen innerhalb der Politik gibt. Und deswegen ist es, finde ich, auch gut, dass wir über den großen Frankfurter Bogen reden, weil wir am Ende auch über das Verständnis in der Region reden müssen. Die Voraussetzungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Frau Böttcher hat in Maintal ganz andere Voraussetzungen als beispielsweise ich in Frankfurt. Und jetzt muss ich halt auch sagen, es ist leider immer noch so, dass man, wenn man sich gegen neue Quartiere als Politik ausspricht, eher mal Wahlen gewinnen kann, als wenn man sich für neue Quartiere ausspricht. Und das ist das Grundproblem. Das spricht in der Regel niemand an. Aber es finde ich immer ganz interessant, wenn alle Parteien auf Bundesebene, auch auf Landesebene sagen, wir müssen jetzt mutig vorangehen und quasi neue Wohnquartiere entwickeln. Und wenn dann in der Kommune es zum Schwur kommt, halt leider immer noch die Feststellung ist, dass wenn man gerade in der Opposition mal ist, sich gegen die Quartiere sich eher auszahlt bei den Wahlen, als wenn man mutig dann eben für das einsteht, was es braucht. Nämlich wer Arbeitsplätze schafft, und da müssen wir die Region zusammendenken, der muss ja auch dafür Sorge tragen, wo die Menschen wohnen, wo sie leben, welche Infrastruktur damit verbunden ist. Dieser zweite Teil fehlt aber oftmals in der Diskussion. Und deswegen gehört zur Akzeptanz vor allem, dass man eine Orientierung, ein politisches Bild und eine Einheitlichkeit hat, damit man überhaupt die Menschen mitnehmen kann. Wenn das schon nicht gegeben ist, werden sie die Menschen auch auf dieser Reise nicht mitnehmen. Und der zweite Punkt ist natürlich qualitativ volle Quartiere, Bezahlbarkeit, dass wir die Klimaziele nachhaltig entwickeln, dass wir auch sagen, wo bauen wir. Also es geht nicht nur um Bauen, 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 sondern wie bauen wir, wo bauen wir und was bauen wir. Das sind die Punkte, die damit verbunden mit Bürgerbeteiligung. Dazu gehört auch ein vernünftiger Prozess, die Menschen versuchen mitzunehmen, aber am Ende entscheidet letztendlich die Politik. Diskurse müssen am Ende auch entschieden werden. Das sind, glaube ich, die größten Voraussetzungen und Herausforderungen.
Ja, Herr Josef hat es angesprochen, Frau Böttcher, Sie als Bürgermeisterin von Maintal stehen vor ganz anderen Herausforderungen, denn das Ideal der Menschen, die ins Umland ziehen, ist ja häufig noch das Einfamilienhaus, das Häuschen im Grün. Wie schaffen Sie Akzeptanz für eine dichtere Bebauung in Ihrer Stadt?
Ja, Herr Josef hat es angesprochen. Es ist genau das, dass Menschen, die schon eine Wohnung haben, häufig gar kein Interesse haben, dass in ihrem Umfeld etwas Neues entsteht. Weil die brauchen ja keine. Und zu bestimmten Bürgerbeteiligungsveranstaltungen kommen manchmal auch nur diejenigen, die gar nicht den Bedarf haben. Das ist uns in Maintal jetzt bei einer Veranstaltung kürzlich anders gelungen, wo wir tatsächlich viele Menschen erreicht haben, wo es um die Entwicklung eines neuen Quartiers geht. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen den Werbeblock für unsere Exkursion, die heute Nachmittag nach Maintal führt, wo Sie das sehen können. Also ich glaube, um eine Akzeptanz zu schaffen, braucht es das, was in dem Vortrag von Professor Briebs angeklungen ist. Es braucht ein lebendiges Quartier, wo ich möglichst vieles in einem erledigen kann. Ich kann dort wohnen, ich kann mein Kind in die Kita bringen, ich kann dort einkaufen und ich habe vielleicht auch noch die Möglichkeit, dort in einem Coworking Space zu arbeiten. Das trifft natürlich nicht alle Biografien, aber das verhindert schon mal, dass ich auch mehr Verkehr erzeuge. Und wenn ich was Attraktives schaffe, auch was die gestalterische Qualität anbelangt, dann führt es auch zu einer höheren Akzeptanz derer, die schon in dem Umfeld wohnen. Und das sind oftmals die größten Widerstände, weil die sagen, ich möchte nicht, dass sich mein Umfeld verändert. Bisher habe ich da vielleicht auf eine Brache geguckt, war auch nicht so schön, aber da jetzt Häuser vor der Nase, möchte ich nicht unbedingt. Also das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir Quartiere schaffen, die für diejenigen ein Wohlfühlen und eine Funktionalität haben, die dorthin ziehen. Aber es muss auch für diejenigen funktionieren, die drumherum wohnen.
Genau, es geht jetzt ja auch in dem Programm Großer Frankfurter Bogen unter anderem eben um geförderte Wohnungen, um ja die Sozialwohnungen. Das ist ja nochmal ein anderes heikles Thema. Wie schafft man dafür Akzeptanz? Wie arbeitet man da vielleicht auch gegen Ängste, dass die Leute nicht sagen, oh, wer kommt denn jetzt hier, wollen wir die hier haben? Was haben Sie für Argumente?
Also bei uns zumindest in Maintal wird das gar nicht mehr so stark diskutiert, weil wir haben einen Stadtverordnetenbeschluss, der da lautet, 30% bezahlbarer Wohnraum überall dort, wo etwas Neues entsteht. Und das gilt ausnahmslos, ob das unsere städtische Immobiliengesellschaft, die wir 2018 gegründet haben, baut oder Investoren. Also jeder muss diese Vorgabe erfüllen, sogenannten bezahlbaren Wohnraum, ob das über den klassische Sozialbindung ist oder eben muss aber unterhalb der ortsüblichen Miete sein. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie in einer Stadt ab 50.000 Einwohnern erst gibt es ja eine Berufsfeuerwehr, auch in Maintal mit den 42.000 Einwohnern haben wir eine freiwillige Feuerwehr. Auch diese Menschen brauchen eine Wohnung und dann nützt es ihnen nichts, wenn die noch weiter in den Ostkreis abwandern, wo sie dann vielleicht noch niedrigere Mieten finden, sondern die haben wir ausgebildet, die haben einen Atemschutzschein, die haben einen Tauchlehrgang, die müssen sozusagen für die Sicherheit in der Stadt sorgen. Also bezahlbarer Wohnraum, muss man sich ja vor Augen halten, ist ja im Ballungsraum nicht für Menschen in erster Linie gedacht, an die Sie vielleicht jetzt denken, wenn sie sagen, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, wer kommt denn dahin, sondern das sind ganz normale Menschen, die in ganz normalen Berufen arbeiten, die sich aber dieses hochpreisige Mietsegment nicht leisten können. Und wir brauchen, wie es immer so schön heißt, einen Mix von allem. Nur das ist dann auch wirklich ein gesundes und lebendiges Quartier. Und von daher kann ich sagen, 30%, das ist das, was wir in Maintal umsetzen wollen. Und ich finde es auch richtig so.
Ja, vielen Dank. Herr Schulz, mich würde nochmal interessieren, das Bild der Stadt ist ja eigentlich immer jung, dynamisch, kreativ. Wie können wir uns eine Stadt vorstellen, eine alternde Stadt, wie sieht das aus und was hat das für Auswirkungen auch auf das Umland, auf unser Wohnen?
Ja, erstaunlich ist ja immer, dass es nur um ganz kleine Nuancen geht. Ich habe ja vorhin angesprochen, diese Babyboomer, die jetzt so dieses Rentenalter überspringen. Also es geht gar nicht um viel. Wenn wir jetzt Frankfurt das Durchschnittsalter von 42 auf 44 vielleicht in den nächsten 20 Jahren erhöhen, haben wir schon alle diese Probleme plötzlich. Obwohl man es eigentlich in den Statistiken und so weiter gar nicht sieht. Und wir wissen noch nicht so genau, wie diejenigen, die heute älter werden, das nicht die Nachkriegsgeneration ist, sondern die Babyboomer, die werden anders älter, die werden auch lautstärker älter und die haben auch immer dieses Selbstverständnis, wir sind mehr und auf uns wird auch anders gehört. Also wir können durchaus Wahlen mitentscheiden, wenn auch nicht individuell, aber dieses Gruppengefühl gibt es so ein bisschen. Und derzeit, weil sie hat ja vorhin von Freiwilligkeit gesprochen, Mike Josef jetzt von Akzeptanz, das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt. Wir können niemanden zwingen, irgendwo zu wohnen. Wir können nur Angebote machen und die müssen dann angenommen werden. Und wir haben für diese alternde Gesellschaft, die wir jetzt haben, eigentlich gar keine Vorbilder. Niemand kann seine Eltern an die Hand nehmen und sagen, wir gehen jetzt mal in dieses Quartier, da gibt es nämlich dieses und jenes Wohnen und dann kann man sich das mal anschauen und vielleicht sogar mit jemandem sprechen, der das schon macht. Sondern man geht dann eher in die Buchhandlung und holt sich Bücher von Henning Scherf, der ehemalige Bremer Bürgermeister, der halt dieses WG-Wohnen im Alter dann auch mal konzipiert hat und auch selbst lebt. Aber damit ist man so weit weg von der eigenen Lebensrealität, dass man vor allem in Städten wie Frankfurt niemanden so einen Ritt plötzlich als Pionier diese Aufgabe zu bewältigen zumuten kann. Und wir haben dieses Problem auch in Frankfurt und flächendeckend eben in ganz Deutschland. Wir haben ja nicht zu wenig Wohnungen. 2 Millionen Wohnungen stehen leer. Aber es sind eben diese gefragten Wohnungen, in denen sehr viele alte Menschen, also 75% der Seniorinnen, leben alleine. In viel zu großen Wohnungen. Das sagen sie auch selber in der Selbstauskunft. Meine Wohnung ist mir zu groß, die macht mir zu viel Arbeit und so weiter und so fort. Aber jetzt umziehen, also wenn es keine Konzepte gibt, und da finde ich, beginnt es schon ganz klein. Wenn sich eine Familie, die nach Frankfurt ziehen möchte, mit einer ehemaligen oder bald ehemaligen Mieterin vielleicht einigen kann, einen Wohnungstausch zu machen, ohne dass dann 30 Jahre Preissprung in den Mietverträgen aufgeholt werden, von jetzt auf gleich, nur weil jemand anders die Unterschrift gemacht hat, dann kriegt man das Thema Problem so gar nicht in den Griff. Und diese große Frage mit dem Bauen, ich habe es ja vorhin auch schon leicht angedeutet, müssen wir wirklich so viel neu bauen für Familien, die dann im Umland, haben wir nicht eigentlich genug Wohnung für Familien, sondern brauchen nur eine andere Verteilung. Und die derzeitigen Wohnkosten, gerade beim Thema Eigentum, sind so brutal, dass wir eigentlich gar keine Dynamik mehr haben, gar keine Bewegung mehr. Nicht nur haben die kommunalen Träger schon aufgehört zu bauen, weil selbst die Finanzierungsprobleme haben, die privaten bauen erst gar nicht, sondern wir haben auch sehr viele Menschen, die eigentlich wissen, dass es Quatsch ist, in so einer Wohnung zu wohnen, aber die einfach nicht raus können. Und dann können wir die zuziehen und die wandern nicht rein. Und ich wohne jetzt selbst in Goldstein, wo ich selber erlebe, wie Menschen in meinem Alter an ihrem Eigentum kleben und sagen, nein, natürlich verkaufe ich mein Haus nur für 800.000 Euro. Und jeder weiß, das ist eine Bruchbude. Und wenn da mal ein Gutachter käme und sagt, naja, die ist eigentlich nur, wenn überhaupt, eigentlich nichts wert, da geht es nur um das Grundstück und das ist nicht mal deins, weil das ist Erbbaurecht, dann haben wir da einfach eine flächendeckende Blockade von allem und die muss einfach aufgelöst werden. Wir haben so ein paar Städte, Münster, Ulm, die trauen sich schon mal, obwohl es das kommunale Vorkaufsrecht so gar nicht gibt, das liegt ja auch im Bundestag brach und wir wissen auch, welche Partei das verhindert, die dann einfach sagen, naja, wir haben so ein paar alte Anwälte, die sich mit der Stadt auskennen, mal aus dem eigenen Ruhestand zurückgeholt und die machen das jetzt einfach mal für uns. So, und bisher hat noch keiner so dagegen geklagt, dass das irgendwie auf der Kippe steht. Aber da sagt die Stadt einfach, wenn du verkaufen willst, nur an uns. Den Preis sagen wir und dann sagst du einfach, ob du verkaufen willst, ja oder nein. Und das wäre ja dann wirklich mal eine flächendeckende Lösung. Da ist man aber wirklich auf politisch vermintem Terrain.
Also Sie rufen jetzt eine Quasi-Revolution aus, wie ich höre.
So ein bisschen schon, ja.
Das war gleich eine 2. Genau. Ja, das Thema Wohnungstausch, das Sie angesprochen haben, das versuchen ja viele kommunale Wohnungsgesellschaften und auch die Vonovia und so mit beschränktem Erfolg leider bislang, selbst wenn man gute Angebote macht. Ja, Frau Reda, der demografische Wandel stellt auch Hamburg vor große Herausforderungen. Was bedeutet das für die Stadt, sich auf die ändernden Wohnbedürfnisse einer alternden Gesellschaft einzustellen? Wie machen Sie das?
Ja, ich denke, man muss immer unterscheiden zwischen Neubau und zwischen dem Bestand. Es ist gerade angesprochen worden. Genau, ich denke, in unseren großen Stadtentwicklungsgebieten, also im Neubau, da können wir das gleich von Anfang an mitdenken. Genau das, was Herr Schulz gesagt hat. Da sind auch unsere städtischen Projektentwicklungsgesellschaften sehr aktiv dabei, schon in der frühen Planungsphase alle einzubeziehen. Also Stichwort Bürgerbeteiligung. Das wird in sehr großem Umfang gemacht. Da haben wir durch die Corona-Pandemie teilweise Schwierigkeiten gehabt, aber teilweise auch die Chance, indem wir durch digitale Formate dann eben auch andere Bevölkerungsgruppen ansprechen konnten, die dann ihre Belange einbringen. Die Projektentwickler sind sehr stark im Dialog auch mit sozialen Trägern und mit den entsprechenden Fachressorts, um zu gucken, was sind denn die Bedarfe und was sind denn die Belange, um das gleich frühzeitig zu planen. Also Stichwort Design für alle und was brauche ich an barrierefreien Wohnraum, wie muss das Umfeld gestaltet sein, brauche ich Rollstuhlfahrerwohnungen und wie sind die Bedarfe sozusagen, und die können dann gleich von vornherein eingesteuert werden. Wo wir die größere Herausforderung haben, glaube ich, das ist gerade gesagt worden, das ist im Bestand. Das ist auch in Hamburg genau das Problem. Wir sind nicht angebotsfähig. Also ich habe das ja nachher auch in meinem kleinen Vertiefungsvortrag. Da geht es genau darum, wer ist eigentlich umzugswillig oder wer möchte sich verkleinern und in welchem Umfang und was sind dabei die Wünsche und kann ich die dann überhaupt bedienen sozusagen. Und wir haben nun das große Glück in Hamburg, dass unser städtisches Wohnungsunternehmen, die Saga, die hat ein Konzept entwickelt, das heißt Lena, lebendige Nachbarn. Und da gibt es eben schon drei Projekte in der Stadt, die man sich angucken kann, und vier weitere sind jetzt in Planung. Und da ist eben der Gedanke, in den Quartieren, wo die Saga größere Bestände hat, zu kooperieren mit einem sozialen Träger, ein Nachbarschaftsbüro, ein Nachbarschaftstreff einzurichten und eben einen gewissen Bestand an barrierefreien Wohnungen zu haben oder zu schaffen. Und dann über dieses Quartiersbüro eine Quartierskoordination Nachbarschaftshilfe zu initiieren und eben ein gemeinschaftliches Miteinander zu schaffen und eben auch durch dieses Angebot an barrierefreien Wohnungen dann eben zu sagen, okay, wenn es hier Haushalte gibt, die sich verkleinern wollen, dann habe ich auch ein Angebot. Und das versuchen wir jetzt in die Breite zu bringen. Wir haben gerade eine Studie laufen, wo wir uns das gesamte Hamburger Stadtgebiet angucken und gucken, wo haben wir schon solche Angebote, wo haben wir sie noch nicht, wo sind aber die Bedarfe und wo können wir sie implementieren. Also der erste Bürgermeister hat letztens gesagt in einem Gespräch, also eigentlich müssten wir doch einfach nur in jedes Quartier machen wir so ein Lena-Projekt und das ist doch gar kein Problem. Ganz so einfach ist es nicht, sondern wir müssen natürlich schauen, und das können wir aber aus unseren Studien, wo sind die Haushalte, die sich verkleinern wollen, die Älteren, und wo habe ich aber auch gleichzeitig Nachverdichtungspotenziale, um überhaupt die Angebote zu schaffen, weil sonst geht's nicht.
Wir haben es schon angesprochen, oder Hamburg hat ja unter dem damaligen ersten Bürgermeister Olaf Scholz und unserem jetzigen Bundeskanzler sehr früh auf Wohnungsneubau gesetzt, dafür das Bündnis für Wohnen geschlossen, mit dem er ja auch im Wahlkampf sehr geworben hat. Können Sie uns mal erklären, was das Bündnis für Wohnen auszeichnet nochmal und inwiefern sich das vielleicht auch auf andere Städte übertragen lässt?
Ja, genau. Also das Bündnis für das Wohnen, genau, Sie haben es gesagt. Ich glaube, einige Städte haben es auch schon oder haben so etwas Ähnliches schon implementiert. Genau, also als Hamburg sich das Wohnungsneubauprogramm 2011 gegeben hat mit ambitionierten Zielzahlen, damals waren es ja noch 6.000 Neubauwohnungen, jetzt wollen wir 10.000 genehmigen pro Jahr seit einigen Jahren, davon 3.000 geförderte Wohnungen, hat man gleich gesagt, also das kann die Stadt oder auch das Bauressort niemals alleine schaffen. Es ist ja auch schon gesagt worden, dafür brauchen wir in den Flächenländern die Kommunen. In Hamburg sind es die Bezirke, die machen die Bauleitplanung und erteilen die Baugenehmigung. Und wir brauchen natürlich auf jeden Fall neben den anderen Fachressorts auch die Wohnungswirtschaft. Denn wir wissen, der überwiegende Teil der Wohnung, auch der Sozialwohnung, entsteht nicht auf städtischen Flächen, sondern auf privaten. Das ist so, das ist auch nach wie vor so. Und deswegen war eben der Gedanke zu sagen, okay, wir müssen alle, die irgendeinen Beitrag leisten zum Wohnungsneubau, müssen wir an einen Tisch holen und wir wollen im Dialog sein. Und der Gedanke ist eben, dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander. Also, und wir hatten nun in Hamburg das Glück, dass wir schon immer einen Mietenspiegel herausbringen. Es gibt den Arbeitskreis Mietenspiegel. Das ist für mich immer sowas wie die Keimzelle des Bündnisses, denn dort haben wir seit Jahren, lange bevor es das Bündnis gab, schon mit der Wohnungswirtschaft und auch mit den Mietervereinen konsensorientiert zusammengearbeitet und das konnte man dann eben so in die Breite bringen. Und das Geheimnis ist, glaube ich, dass man eben diesen kurzen Draht zueinander hat, dass man sich oft austauscht und dass man dann eben auch mal bei Themen, wo man sich nicht einig ist, einfach konstatieren kann, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Das war zum Beispiel damals bei der Mietpreisbremse so, aber das hat eben nicht dazu geführt, dass der Gesprächsfaden abgerissen ist, sondern das Bündnis ist so stark, das dann auch mal auszuhalten. Und genau, ich denke, das Bündnis brauchen wir weiter, nicht nur für den Neubau, sondern jetzt auch ganz aktuell für die Herausforderung im Klimaschutz. Also wir wollen ja die Klimaschutzziele umsetzen und auch das ist in erster Linie ein Bestandsthema, kein Neubauthema und da brauchen wir die Wohnungswirtschaft auch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Lorz. Da gucke ich Sie an. Wie ist das in München? Die Stadt führt seit Jahren die Rangliste an der teuersten Städte Deutschlands mit weitem Abstand. Welche Strategien verfolgen Sie, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zu sichern?
Ja, lassen Sie mich vielleicht einfach nochmal die Landeshauptstadt München in den Kontext zu Frankfurt setzen. Ich denke, wie viele Metropolregionen haben wir halt natürlich ganz ähnliche Probleme. München hat heute 1,6 Millionen Einwohner und wir erwarten bis 2040 1,85 Millionen Einwohner. Und München ist von 2010 bis jetzt ungefähr um 300.000 Einwohner gewachsen. Davor ist ja München lange rumgedümpelt bei 1,3 Millionen so ungefähr. Und damit konnte man auch gut leben, sage ich mal. Da muss man sich auch nochmal klar machen, dass ja nicht nur die Bevölkerungszahl das Entscheidende ist, sondern wie eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung aussieht. München hat heute ein Fünftel des bayerischen BIPs zu verantworten. Und ist in 10 Jahren um über 200.000 Arbeitsplätze gewachsen. 200.000 Arbeitsplätze in 10 Jahren, das ist enorm. Und diese wirtschaftliche Bedeutung führt natürlich dazu, dass die Frage des Wohnens immer mehr vor allen Dingen eine soziale Frage wird. Und das haben wir jetzt hier an vielen Stellen ja schon beleuchtet. Es gibt einfach bestimmte Personen oder Menschen, die sich die Stadt nicht mehr leisten können. Und München hat eine relativ lange Tradition, einmal darin neuen Wohnraum zu schaffen, auch erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Da ist natürlich einmal das Wohnungsbauförderungsprogramm Wohnen in München relativ bekannt, das gerade im letzten Jahr mit einer Rekordsumme wieder aufgelegt worden ist. Also man muss das sich nochmal klar machen. Die Stadt München nimmt 2 Milliarden Euro für 6 Jahre in die Hand, um kommunale Wohnungsbauförderung zu betreiben. Das ist so viel wie alle Wohnungsbauförderprogramme davor, also die 6 Programme davor. Jetzt reden wir von Wohnen in München 7. Da haben wir 2,36 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind einfach enorme Summen. Und der zweite große Ansatz ist die, denke ich mal, auch allseits bekannte sozial gerechte Bodennutzung, SoBoN, wo wir natürlich bei Neubaugebieten einfach die Vorhabenträger animieren, sage ich mal, einen gewissen Anteil an geförderten Wohnungsbau umzusetzen. Also sie dürfen 40% jetzt nach der Novellierung 40% privat finanzieren und die anderen 60% sind eben geförderter Wohnungsbau in unterschiedlicher Stückelung. Das ist jetzt aber vielleicht Details. Die Stadt selber baut übrigens auf ihren eigenen Flächen zu 100% geförderten Wohnungsbau. Um allerdings zu verhindern, dass jetzt irgendwie einseitige Siedlungsstrukturen entwickeln, gibt es die sogenannte Münchner Mischung, die sehr darauf achtet, dass eben Eigentum und Mietwohnungsbau in einem bestimmten Verhältnis entsteht und dass auch die verschiedenen Förderzugänge auch in einem bestimmten Verhältnis zueinander erstellt werden. Auch Genossenschaften werden besonders berücksichtigt und eben auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Man muss dazu wissen, in München sind 60% aller Haushalte berechtigt, eine geförderte Wohnung zu nehmen. Das heißt, In der höchsten Förderklasse sozusagen kann ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Einkommen von, ich glaube, ungefähr, nageln Sie mich nicht auf den Euro genau fest, aber von ungefähr 110.000 Euro Jahreseinkommen ist förderberechtigt. Ne? Und wir reden hier dann nicht mehr von irgendwelchen Randgruppen, wir reden hier vom sogenannten Mittelstand. Und München hat halt einfach das Problem, dass wir bestimmten Bevölkerungsgruppen, das ist ja auch ganz einfach, es wurde ja auch hier schon skizziert, wir können denen einfach so ohne weiteres keine Wohnung mehr bieten. In München sind im Moment 30.000 Haushalte, das sind Bestandshaushalte wohlgemerkt, wohnungssuchend. 30.000 Haushalte, Sie müssen davon ausgehen, dass das eher größere Wohnungen sind. Das sind, Pi mal Daumen, irgendwas zwischen 100 und 150.000 Menschen, also gut 10%, die eine Wohnung suchen. Also das sind einfach Herausforderungen, die sehr groß sind. Und dann hat München einfach das Problem, das sind aber dann faktische Probleme, München ist eine relativ kleine Stadt flächenmäßig. 310 Quadratkilometer. Ich habe nochmal extra nachgeguckt, Frankfurt hat 250, aber die Hälfte der Einwohner. Und das ist natürlich für München ein Riesenproblem. Wir haben noch drei große Gebiete, davon sind zwei perspektivisch städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, also sind städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als dann auch umzusetzende Maßnahme. Wir haben noch drei große Gebiete und danach ist eigentlich Schluss. Und das heißt, die Lösung liegt eigentlich in der Region, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und die Region hat ja im Prinzip auch schon Preisaufrufe wie in München und muss eben genauso versuchen, damit umzugehen. Da wird es aber kompliziert, weil die unterschiedlichen Kommunen einfach sehr unterschiedliche Ansätze fahren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau, gibt es denn Überlegungen, weil alleine wird München das Problem nicht lösen können. Das wird nur auch mit dem Umland funktionieren, wo auch mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen muss. Wie ist da das Zusammenspiel? Funktioniert das? Oder gibt es auch Programme des Landes, wie hier GfB, um das zu fördern, also um einfach das integrierter zu denken?
Also es gibt seit mehreren Jahren eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zur Region. Das hängt maßgeblich aber auch mit dem jetzigen Oberbürgermeister Dieter Reiter zusammen, der sich sehr darum bemüht hat, mit der Region eben dieses Thema Wohnen anzugehen. Wir führen jedes Jahr Wohnungsbaukonferenzen durch. Wir machen sehr viele Projekte, die versuchen rauszufinden, wie man das Wohnen in der Region gestalten kann. Aber das Problem ist, die Region gibt es halt einfach nicht. Es gibt nicht die Region. Sie können niemanden ansprechen, der die Region ist, sondern Sie müssen mit allen einzelnen Kommunen einzeln sprechen. Und die Leistungsfähigkeit von vielen kleineren Städten vor allen Dingen, die ist schon nicht so hoch, sage ich mal. Sie müssen sich immer klar machen, wenn wir als Landeshauptstadt irgendwo auftauchen, dann tauchen wir immer mit einer Riesenverwaltung, mit dementsprechenden Teams auf und Power auf und stoßen auf Verwaltungen, die teilweise noch nicht mal eigenständige Planer haben. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ich würde mir in dem Zusammenhang schon auch eine etwas aktivere Rolle des Freistaats wünschen, der zwar im jetzigen Landesentwicklungsprogramm das durchaus einfordert, aber natürlich auch die Mittel zur Verfügung stellen muss. Aber das ist jetzt hier eine andere Debatte, die wir in Bayern führen müssen und nicht unbedingt hier in Hessen. Letztendlich ist die Kooperation und die Zusammenarbeit mit der Region eigentlich der Schlüsselfaktor für nicht nur eine wirtschaftlich erfolgreiche, sondern vor allen Dingen auch eine nachhaltige Entwicklung, sollte man hier nicht vergessen. Ich habe jetzt ganz viele Bausteine ja auch gar nicht genannt. Wir verbinden alle unsere Wohnungsbauförderungsprogramme immer auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, so Umweltnachhaltigkeit im Sinne von, wie können wir umgehen mit Bestand, wie können wir umgehen mit Neubau, Holzwohnungsbau, was müssen wir tun, um klimaneutrales Bauen zu ermöglichen, etc. Das ist, glaube ich, langsam kommt das in allen Städten an, das wird zum Mainstream, es kann auch gar nicht anders gehen, weil der Klimawandel ist einfach so eine überbordende Herausforderung, was sie heute Morgen gesagt hat. Also ich würde es mal eher als Bedrohung bezeichnen. Wir müssen uns da einfach bewegen und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren immer deutlicher werden, dass wir unsere Politiken bzw. unsere Programme damit verbinden werden. Das machen wir. Die Landeshauptstadt München hat ein jährliches Klimabudget von 100 Millionen Euro, wo wir versuchen, in den Quartieren das Thema Klimaneutralität voranzutreiben. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch kein Co-Referat halten.
Also ein Plädoyer für den großen, nachhaltigen Münchner Bogen höre ich daraus.
Also ich würde mir eine ähnliche Initiative wünschen, natürlich.
Was mich, Herr Prieb, da stellt sich mir die Frage, könnte denn der Frankfurter Bogen auch für andere Regionen als Beispiel dienen? Oder gibt es das da vielleicht schon? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, unbedingt. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet und auch gesagt, dass ich das künftig immer in meine Vorträge einbauen werde, weil ich es einfach genial finde, dass man eben diese Fokussierung auf diese 30 Minuten Schiene in den Mittelpunkt stellt. Also natürlich gibt es auch in anderen Bundesländern Förderung von Wohnraum an Schienenstrecken und so weiter, aber in dieser sagen wir mal pointierten regionsweiten Form ist da schon eine Besonderheit und deswegen glaube ich, kann und muss man das auch nach außen tragen und ich glaube auch die Region kann da noch ein bisschen mehr tun, das nach außen zu vermarkten, weil ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal Großer Frankfurter Bogen gehört habe, habe ich überlegt, was ist das eigentlich? Also ehrlich gesagt ist der Begriff nicht präzise genug. Ich habe zuerst gedacht, das wäre vielleicht eine tangentiale Bahnverbindung oder so etwas und musste mich dann erst ein bisschen einlesen. Aber inhaltlich ist es super und man muss es eben vermarkten. Vielleicht, wenn ich darf, noch mal ein Wort, weil eben ja gerade mehrfach so die Region genannt wurde und Sie gesagt hatten, so die Region ist eigentlich nicht greifbar. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man so die regionalen Strukturen stärkt. Und ich glaube, das würde dann auch solche Projekte unterstützen. Also ich habe ja früher in der Region Hannover gearbeitet und da haben wir ja die Situation, dass wir dass die Region greifbar ist. Da gibt es eine regionale Politik und Planungsebene. Also wir haben im Jahr 2001 den Landkreis Hannover und den damaligen Planungsverband verschmolzen zu einer regionalen Politikeinheit und es gibt ein Regionalparlament, ein direkt gewähltes. Also da ist schon eine, sozusagen, da steht auch jemand für die Region und das ist natürlich etwas, da hätte ich in meiner früheren Position jetzt hier noch einen deutlicheren Werbeblock abgegeben, aber ich wollte es nur mal sagen, also wenn man solche Projekte umsetzt, ist es natürlich auch hilfreich, wenn man auf der regionalen Ebene tatsächlich Institutionen hat, die sich auch für die Gesamtregion, also sowohl die Kernstadt als auch die Nachbarkommunen verantwortlich fühlt.
Okay, vielleicht auch noch eine Idee für die Region hier. Herr Josef, was erhofft sich Frankfurt speziell vom großen Frankfurter Bogen? Was erhoffen Sie sich vom engeren Zusammenspiel mit den Umlandskommunen?
Gut, die Situation ist sehr ähnlich zu München. Es wurde gerade angesprochen. Erlauben Sie mir noch eine Ergänzung, warum es so ein Stück weit auch einen Bruch gibt in der Entwicklung vieler Kommunen. Also wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wovon leben die Kommunen und das Verhältnis Gewerbesteuer zu Einkommenssteuer gegenüberstellen, dann merken Sie, die allermeisten oder die Kommunen generell leben von der Gewerbesteuer und weniger von der Einkommenssteuer. Das heißt, es ist für eine Kommune viel, viel interessanter, Unternehmensförderung zu machen, Unternehmensansiedlung, Wirtschaftsförderung als Wohnungsbau. Ganz im Gegenteil, für kleinere Kommunen bedeutet sogar Wohnungsbau erstmal strukturelle Ausgaben, die man teilweise noch nicht mal hat, also Geld, das man nicht da hat, für Infrastruktur. Und deswegen gibt es oftmals ein Missverhältnis zwischen der Frage der wirtschaftlichen Prosperität, die wichtig ist und die stark ist, auch im Rhein-Main-Gebiet, und dessen, was damit zusammenhängt. Und das ist halt ein Kreislauf. Und Sie können nicht die Frage von Wirtschaftsentwicklung diskutieren, ohne die Frage, wo leben die Fachkräfte? Und es wurde gerade angesprochen, wenn wir über bezahlbaren Wohnraum reden, ich weiß nicht, ich glaube, in München sind wir beim Neubau mittlerweile im Schnitt 18, 19 Euro, korrigieren Sie mich, noch mehr 20, 21 Euro. Und da kommen selbst Fachkräfte an ihre Grenzen. Und da gibt es einen Bruch. Und da gibt es einen Bruch auch in der Frage der Akzeptanz. Nicht ohne Grund ist es in München momentan eine Riesendebatte. Ich glaube, Google ist es. Apple, also solche Unternehmensansiedlungen werden ja teilweise sehr, sehr kontrovers diskutiert, was für die Region vielleicht erstmal positiv ist. Aber die ganzen Konsequenzen, die damit zusammenhängen, kommen natürlich auch bei der Bevölkerung an. Und wenn sie nicht beides gleichermaßen lösen, kriegen wir als Kommunen zunehmend ein Problem. Und warum ist die Zusammenarbeit in der Region wichtig? Weil wir wegkommen müssen von dem Inseldenken, von der Einzelbetrachtung der Kommune in einer Region, wo wir als Stadt Frankfurt sehen, dass wir jeden Tag 400.000 Pendlerinnen und Pendler haben, die jeden Tag zum Arbeiten nach Frankfurt kommen und im Übrigen auch umgekehrt, die Zahl ist jetzt nicht so hoch, aber auch eine hohe Zahl von Pendlerinnen und Pendlern, die aus Frankfurt rausgehen zum Arbeiten in der Region. Das heißt, das ist eine vernetzte Struktur. Und deswegen ist eine Kooperation unheimlich wichtig, und zwar nicht nur in der Frage des Wohnungsbaus, sondern auch in der Frage der Mobilität beispielsweise, in der Frage der wirtschaftlichen Betrachtung der Region. Und da können wir es uns nicht mehr erlauben, von Kommune zu Kommune zu schauen, weil die Menschen in der Regel viel weiter sind, weil sie denken die Region gemeinsam. Und deswegen ist das gegenseitige Verständnis, die Kooperation unheimlich wichtig, weil ich kann Ihnen sagen, Eine Wohnung, die in Frankfurt entsteht, entlastet die Region und umgekehrt auch, weil wir gerade auch in der Region hier Rhein-Main-Gebiet von den Entfernungen nicht die Entfernungen haben, die teilweise andere Metropolen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist, meine Eltern leben in Berlin. Wenn sie in Berlin 20 Minuten mit der Bahn fahren, sind sie in der Regel noch am ersten Ring. Wenn sie vom Hauptbahnhof 20 Minuten fahren, sind sie in Darmstadt. Und deswegen müssen sie die Region gemeinsam denken. Und es braucht eine Kooperation, Verständnis. Und die kann auch nur freiwillig passieren. Ich bin aber auch beim Kollegen aus München. Ich glaube, es ist klug, dass das Land da als Dach über dem Ganzen fungiert, weil sie brauchen auch jemanden, der das Ganze auch von den unterschiedlichen Interessen zusammenbündelt. Von daher ist diese Entwicklung richtig und wichtig. Und Frankfurt braucht die Region. Ich glaube, es gilt auch umgekehrt. Von daher ist es richtig, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Und deswegen ist es wichtig, dieses Projekt mit zu stützen.
Und wenn Sie sich wünschen könnten, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Wo könnte sich das Zusammenspiel der Kommunen noch verbessern? Aus Ihrer Sicht jetzt von Frankfurt aus betrachtet?
Ich glaube, es wurde vorhin angesprochen, der große Frankfurter Bogen auch als Beispiel für andere Regionen. Finde ich gut, kann man auch machen. Es gibt ja unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten, die andere Bundesländer anbieten. Ich glaube, auch NRW hat jetzt so ein freiwilliges Kooperationskonzept für die Kommunen. Beim Wohnungsbau, erlauben Sie mir da etwas einzuschränken, am Ende schaffen die Kommunen Baurecht. Deswegen auch, wenn der Bund die Zahlen vorgibt, also so viel Zahlen brauchen wir jetzt im Jahr und so weiter und so fort, da können Sie Zahlen raushauen, wie Sie möchten.
Ja.
Aber in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten dessen, wo Flächen auch immer beschränkter sind, in der Frage der Weiterentwicklung, in der Frage dessen, dass Wohnungsbau mittlerweile bei den Baukosten, die wir haben, bei den Zinsen, die wir mittlerweile haben, in den Städten unter 17, 18, 19, 20 Euro kaum noch zu haben ist im Neubau, muss am Ende die Kommune zwischen all diesen Interessen abwägen und Baurecht schaffen. Und es ist ja in den letzten Jahrzehnten auch nicht so gewesen, dass die Vorgaben, die sind immer mehr geworden, auch von Seiten des Bundes in aller Regel, dass aber an den Grundlagen des Baugebiets sich was verändert hat, sondern es kam mir immer noch etwas dazu. Als die Nordweststadt hier entstanden ist, unter Kampfmeier in den 60ern, da sind 7.000, 8.000 Wohnungen entstanden, hatte der Bebauungsplan eine Seite. Da war die Begründung, wir brauchen Wohnungen, das war der Bebauungsplan. Wenn Sie heute 2.000, 3.000 Wohnungen bauen, dann haben Sie Bebauungspläne mit 100 bis 200 Seiten, weil Sie alles abwägen müssen. Alles. Sie haben sämtliche Gutachten und das müssen Sie einhalten. Da sind wir auch nicht frei drin. Also jetzt, was die Frage der Beschleunigung angeht, ist es jetzt nicht so, dass quasi mir dann obliegt zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf 4 Gutachten oder ich wäge hier quasi nicht ab. Das heißt, unterm Strich schaffen die Kommunen Baurecht. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, auch innerhalb der Kommunen stärker in die Kooperation zu gehen, im Übrigen auch in der Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, auch der Unternehmensansiedlung, als ausschließlich den Wettbewerb zu sehen. Und ich glaube, da braucht es tatsächlich einen Mentalitätswechsel, auch innerhalb der Kommunen, gerade in Metropolregionen. Und das würde ich mir noch stärker wünschen. Und ich weiß, dass wir da als Stadt Frankfurt auch vorangehen müssen. Und das wollen wir auch in den nächsten Jahren machen.
Ja, Frau Böttcher, wie ist der Mentalitätswechsel in Maintal schon vollzogen? Klappt das Zusammenspiel mit den anderen Kommunen schon besser und vor allem auch mit Frankfurt?
Ja, Maintal ist ja gerade mal 2 Stationen mit der Regionalbahn entfernt. Und wir haben so eine Sandwich-Lage, auf der einen Seite Frankfurt, auf der anderen Seite Hanau. Und ich würde das absolut aus der Perspektive jetzt einer Kommune unterstreichen, was Mike Josef gesagt hat, dass die Metropole, in dieser Metropole profitieren alle voneinander. Und diesen Gedanken gilt es absolut zu stärken. Wenn ich das sehe aus unserer Perspektive, wir profitieren davon, dass Frankfurt tolle Arbeitsplätze hat, haben wir auch, tolle Kultur hat beispielsweise, was wir uns als kleine Kommune überhaupt nicht leisten könnten, Museen, Theater und so weiter. Und umgekehrt profitiert Frankfurt durch das tolle Umland, durch Naherholung außerhalb des Grüngürtels. Also das heißt, das ist ganz wichtig, das zu stärken. Und das geht ja auch in die Richtung, was Sie gesagt haben. Nicht alle können oder wollen in der Stadt wohnen. Ja, und deswegen ist dieses Deutschlandticket jetzt auch so gut, weil es ermöglicht, vielleicht auch die Kommunen, die noch weiter weg sind, vielleicht sogar auch außerhalb des großen Frankfurter Bogens, aber vielleicht jetzt auch eine andere Attraktivität erhalten, weil man schneller unterwegs sein kann, weil die Anbindung eine bessere ist. Und Wir können jeden Quadratmeter, den wir in der Stadt haben, und wir haben in Maintal auch nicht mehr viele Flächen, wir haben viel Landschaftsschutzgebiete, da gibt es nicht mehr viel zu entwickeln, entlang der Schiene eben schon, aber mit jedem Quadratmeter, der steht ja entweder für Wohnen oder für eine andere Funktion oder vielleicht für einen Freiraum, und deswegen müssen wir den so effizient wie möglich nutzen. Ja, Sie haben gesagt vorhin das Wort mit der Dichte. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Die moderate Dichte.
Davon sprechen wir auch in Maintal, von Qualitätswachstum. Ja, nicht Wachstum, um unbedingt groß werden zu wollen, sondern um einfach noch die wertvollen Naturräume zu erhalten. Das erfordert aber wiederum, dass wir auf den Flächen, auf denen wir bauen können, eben nicht mehr das klassische Reihenhaus haben, sondern dass es da zu Geschosswohnungsbau kommen muss. Aber der muss ja nicht unattraktiv sein. Und in diesem Transfer sind wir jetzt. Und ich denke da zum Beispiel, weil ich jetzt auch gerade jemanden sehe aus unserer Stadt-Leitbild-Gruppe, die sich um Mehrgenerationenwohnen kümmern. Das ist ja auch ein Thema, was ihre Eingangsfrage war. Ne? Wie können verschiedene Generationen vielleicht sogar unter einem Dach wohnen? Da gibt es ja schon verschiedene Modelle. Und das, denke ich, gilt es absolut zu stärken. Und ich habe den Eindruck, dass da doch manches in Bewegung gekommen ist.
Was wollen denn die Bürger? Sie haben ja in Maintal gerade eine große Bürgerbeteiligung durchgeführt und gefragt, wie sich die Stadt weiterentwickeln soll. Was waren denn da so die spannendsten Ergebnisse?
Also spannend war, dass wir in diesem Quartier diskutiert haben. Wir haben zum Beispiel eine Stellplatzsatzung, die sagt, zu jeder Wohneinheit gehören 1,5 Stellplätze. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie bezahlbaren Wohnraum schaffen, dass das natürlich, egal wie Sie es organisieren, in der Tiefgarage wird es richtig teuer. Das möchte man aber eigentlich, weil man ja die Autos, sage ich mal, oder ein Quartier möglichst autofrei haben will. Also verbannen wir sie irgendwo oder wir setzen sie in eine Quartiersgarage. Aber auch die kostet Geld. Dann ist die Frage, braucht denn wirklich jede Wohnung 1,5 Stellplätze? Und das wurde bei uns in Maintal als wirklich sehr, sehr heißes Eisen diskutiert im politischen Raum. Und umso interessanter war es dann, dass wir bei dieser Bürgerbeteiligungsveranstaltung, die immerhin über 700 Menschen erreicht hat, was doch eine ganze Menge ist, dass da die Mehrheit gesagt hat, und zwar ganz deutlich, wir wünschen uns nicht 1,5 Stellplätze zwingend, sondern wir wünschen uns attraktive Mobilitätsangebote. Also was heißt das? Ne? Die Bushaltestelle ist nicht weit entfernt. Die nordmainische S-Bahn, ja, juhu, sie kommt jetzt hoffentlich. Es wird konkret, die ja dann Frankfurt, Maintal und Hanau noch schneller miteinander verbinden soll. Dann sowas eben wie E-Car-Sharing oder E-Bikes in der Nähe. Also alles das, so ein Mix an Angebot, das mir als Bewohnerin in so einem Quartier sagt, ich brauche nicht unbedingt ein Auto. Oder ich kann zumindest mal drüber nachdenken, das zweite Auto abzuschaffen und habe vielleicht nur eins. Ja. Und das fand ich ein sehr bezeichnendes Beispiel, wo ich den Eindruck hatte, dass Bürgerinnen und Bürger schon weiter sind als die ein oder andere Fraktion.
Ja, erfreulich. Ja, Frau Reder, nochmal mit dem Blick auf Hamburg. Die Stadt hat ja besondere Schwierigkeiten, kann man eigentlich, oder besondere Herausforderungen, denn sobald man die Stadtgrenze verlässt, ist man ja gleich in einem anderen Bundesland. Wie klappt das da mit dem Zusammenspiel mit den Umlandskommunen? Wie gibt es da auch Bestrebungen, das Thema bezahlbaren Wohnraum gemeinsam zu denken, und wie stimmt man sich da ab?
Genau, Sie haben es angesprochen. Hamburg ist dann natürlich als Stadtstaat, als eigenes Bundesland in einer besonderen Situation. Genau, also von daher haben wir mit den Umlandgemeinden jetzt kein Wohnungsbauprogramm oder so etwas. Und auch der soziale Wohnungsbau ist ja Ländersache. Also von daher haben wir unser eigenes Programm, was sich dann, genau, da wir erhebliche Mittel ausgeben, auf Hamburg beschränkt. Und hinzu kommt auch, dass das ist auch so ein bisschen das politische Credo, was auch von Olaf Scholz noch stammt oder aber was immer noch gilt. Also Hamburg soll eine Stadt für alle sein, und wir wollen gerade gegen Verdrängung, gegen Anarbeiten, und eben auch diejenigen, die wir so klassischerweise ans Umland verlieren, das sind genau die, die Sie jetzt im Kopf haben, nämlich die Familien. oder genau mit mittlerem oder höherem Einkommen, die auch in der Stadt zu halten sozusagen. Das genau, also von daher ist das so ein bisschen die Ausgangssituation. Das heißt nicht, dass wir gar nicht über den Tellerrand schauen. Also wir haben auch die Metropolregion Hamburg und haben zum Beispiel mit Schleswig-Holstein kooperieren wir sehr eng im Rahmen der Wohnungsmarktbeobachtung. Also das wissen wir schon oder sagen wir auch, dass der Wohnungsmarkt nicht an der Landesgrenze endet und dass wir das gemeinsam betrachten müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, wenn ich jetzt Richtung Süden schaue, Richtung Niedersachsen, der Landkreis Harburg, das ist der unmittelbar angrenzt an Hamburg, auch dort wird genau das gedacht, was hier auch schon gesagt worden ist, nämlich Wohnungsbau entlang der Schiene und entlang der S-Bahn-Station, die mal verlängert worden ist bis nach Buxtehude. Und genau, und das machen die Niedersachsen auch nicht jetzt mit Scheuklappen ganz für sich alleine, sondern da war ich letztes Jahr, durfte ich an einer Veranstaltung teilnehmen in der Hittfelder Burg. Also wer Hamburg kennt, hat das vielleicht schon mal gehört. Und da haben die diese Konzepte vorgestellt und da ist Hamburg auch einbezogen, also insbesondere unsere Kollegen von der Landesplanung. Also von daher reden wir schon miteinander, aber so ein, ich sag mal, so ein großes Konzept wie jetzt mit dem großen Frankfurter Bogen mit einem solchen Überbau, das haben wir, ich sag mal, noch nicht.
Okay. Sie haben angesprochen, dass Sie versuchen, auch die jungen Familien in der Stadt zu halten. Was machen Sie da? Was für Angebote können Sie denen machen? Es gab ja diese Einfamilienhausdebatte vor 2 Jahren, die ja von dem Bezirksleiter Hamburg Nord angestoßen wurde, da genau, die ja in der ganzen Republik heiß diskutiert wurde, die ja auch irgendwie so die Emotionalität dieses Themas zeigt und wie sehr die Leute doch irgendwie an diesem Traum hängen. Was können Sie denen bieten?
Genau, also das ist genau richtig. Das ist eben so das Spannungsfeld zwischen was kann ich mir noch leisten als Stadt mit begrenzten Flächen und was wünschen sich die Menschen. Und das wissen wir auch aus unseren Studien, dass eben die Familien doch überwiegend nach Wohneigentum streben. Und deswegen haben wir auch in Hamburg den Drittelmix. Frau Böttcher hat das angesprochen mit den 30%. Also das haben wir in Hamburg auch. Oder wir haben es jetzt noch ein kleines bisschen aufgestockt auf 35% gefördert. Aber eben auch ein Drittel frei finanzierte Mietwohnung und ein Drittel Eigentum. Denn das wissen wir eben auch, wenn wir jetzt die neuen großen Stadtentwicklungsgebiete, zum Beispiel Wilhelmsburg, planen. Wir haben den Bedarf und wir haben die Nachfrage auch nach Eigentum. Und das sind jetzt auch nicht nur reiche Familien oder reiche Menschen, die man sich jetzt vielleicht vorstellt, die sich vielleicht in bestimmten Stadtteilen ein Einfamilienhaus für 1 Million Euro kaufen können, sondern das sind auch so Migrantenhaushalte, ich sag mal so der zweiten oder dritten Generation, die vielleicht in Wilhelmsburg aufgewachsen sind und die sagen, das ist mein Quartier, hier möchte ich bleiben. Und ich bin aber sozusagen aus der Sozialwohnungsklientel, da bin ich rausgewachsen, sondern ich habe mich weiterentwickelt, aber das ist mein Stadtteil und ich möchte gerne Eigentum hier erwerben. Und auch das müssen wir mitdenken, auch wenn wir natürlich immer sagen, also eine gute Quote öffentlich geförderter Wohnungsbau ist wichtig, aber auch den Bedarf haben wir.
Also wie Herr Alverseer vorhin auch meinte, zum guten Mix gehören halt auch alle Seiten. Und genau. Ja, Herr Lorz, wie ist das denn in München und Umgebung? Wie sehr wird da schon die Gestaltungskraft der Schiene, wie Herr Professor Prieb sie genannt hat, berücksichtigt bei der Siedlungsplanung? Wie wichtig ist das für Sie?
Also, ich sag's mal so rum. Wir als Landeshauptstadt versuchen im Moment ein Bild zu zeichnen für die Region, wie wir uns die Region ungefähr vorsehen. Also wie wir sie uns vorstellen und können sich vorstellen, dass das durchaus Diskussion auslöst. Als wir das erste Mal mit unserem Entwurf für eine regionale Entwicklung in den sogenannten Planungsausschuss der Planungsregion 14 gegangen sind, da haben natürlich schon einige Kommunen gesagt, das ist ja interessant, dass ihr jetzt auf unserem Gebiet plant. Wir können ja auch mal auf dem Marienplatz planen. So. Das ist halt das Problem, das wir als Großstadt haben, dass wir eigentlich ja nicht die Hoheit für diesen Bereich haben. Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, wir als Dixter Fische im Teich müssen eine Vorstellung davon haben, wie wir eigentlich mit den Umlandkommunen umgehen wollen im Kontext der weiteren regionalen Zusammenarbeit. Und das wird dann so aussehen, dass dieser Plan vom Stadtrat nicht beschlossen wird, sondern das wird die Grundlage sein, wie wir mit den Umlandgemeinden in Zukunft kooperieren wollen. Und das, um dann Ihre Frage zu beantworten, orientiert sich an einer polyzentralen Region. Dezentrale Konzentration lässt grüßen. Und das entlang natürlich der leistungsfähigen Schienenwege beziehungsweise der zukünftigen Schienenwege. Da kommt man aber auch an seine Grenzen natürlich, weil die S-Bahnen sind natürlich Sache des Freistaats und nicht der Landeshauptstadt. Und Sie kennen vielleicht im Moment die Diskussion um die zweite Stammstrecke. Gibt es durchaus doch kleine Verzögerungen, was die Umsetzung angeht. Und jeder weiß natürlich auch, dass gerade schienengebundener Verkehr in seinen Planungshorizonten und auch vor allen Dingen auch in seinen Umsetzungshorizonten teilweise enorme Zeiträume in Anspruch nimmt. Aber wir wollen es trotzdem angehen, weil eine andere Lösung gibt es nicht. Ich muss allerdings auch dazu bemerken, also die Einführung des 49-Euro-Tickets ist eine wunderbare Sache. Wenn Sie aber mit den Landkreisen darüber reden, dann sagen die einem ganz eindeutig, das ist zwar gut, das einzuführen, aber wenn wir nicht in die Infrastruktur investieren, dann bringt das 49-Euro-Ticket reichlich wenig. Und man hat einfach, und das ist nicht nur ein Phänomen in der Region München, sondern das ist auch ein Phänomen, glaube ich, überall in Deutschland, wir haben einfach zu wenig Geld investiert in die ÖV-Infrastruktur. Und das rächt sich jetzt. Und das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Und wir brauchen da einfach mehr. Und da bringt es uns überhaupt nichts, wenn ein Bundesverkehrsminister eigentlich da kontraproduktiv unterwegs ist im Moment. Das muss man an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Auf der anderen Seite, hoffentlich werde ich nicht in Bayern zitiert. Also, aber auf der anderen Seite,
Der Süddeutschen sitzt dahin.
Ah ja, wunderbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass sich die Kommunen eben zusammenschließen, um zum Beispiel Flächen zu sichern im Umland. Das hängt am Ende des Tages nämlich an Eigentum. Flächen zu sichern, gemeinsam zu sichern, um eben dann auch eigenständig Planungen vorantreiben zu können, zum Beispiel für U-Bahn, was ja auch im Münchner Umland passiert. Da bin ich auch sehr dankbar, dass hier zum Beispiel der Landkreis München, aber auch der Freistaat die Initiative da in die Hand nimmt. Aber es ist halt, wie so oft, alles zu langsam und wir kommen eigentlich mit unserer Infrastruktur nicht hinterher, wie wir eigentlich müssten, aber wir müssen es trotzdem tun, weil was ist dann die Alternative? Es gibt keine Alternative, es tut mir leid. Die Zukunft liegt in Massentransportmitteln und die sind der ÖV.
Auf das Thema Bodenreserven, wenn wir morgen auch nochmal im Block Zusammenleben zur Sprache kommen, da hat das Land Baden-Württemberg auch ein interessantes Programm, das uns vorgestellt wird. Ja, bevor ich Sie in die Mittagspause entlasse, würde mich jetzt gerne noch eine letzte Frage interessieren. Und zwar, wenn wir uns hier in 10 Jahren wieder treffen, was sollten wir bis dahin auf jeden Fall geschafft haben? Mögen Sie vielleicht beginnen, Herr Schulz.
Also diese Entwicklung von Metropolen halte ich für die wichtigste überhaupt. Wir haben in Deutschland 80 Großstädte, aber 58 Millionen der Leute leben dann doch nicht in einer dieser Großstädten. Aber es gibt eben diese 4, 5 Megazentren mit mehr als 5 Millionen Einzugsgebiet. Und die scheinen mir so zukunftsträchtig zu sein. Und der Wille ist ja da. Es sind ja die Jungen und die Alten, die in die Städte ziehen. Und diese Familien, die so wichtig fürs Erwerbspersonenpotenzial sind, die würde so rausdrängen. Allein über die Wohnkosten. Und die wichtigste politische Diskussion für die nächsten 10 Jahre, und ich bin ja auch so ein bisschen als freier Publizist, also ich kann mich ja, muss mich ja nicht jetzt wie Sie schon für irgendwas entschuldigen und sage einfach, wir haben ja immer eine zweite Seite. Wenn wir über Inflation diskutieren, gibt es ja jemanden, bei dem dieses Geld anlanden, wenn Sie sagen, wie viele Milliarden Sie da in München einfach reinpumpen, dieses Geld, wo ist denn das dann eigentlich? Also die Öffentlichkeit stellt Geld zur Verfügung und dann kommt das irgendwann über 3 Ecken über die Gewerbesteuer zurück, kann man da nicht vorher schon mal. Weil wir haben eine ganz große Ungerechtigkeit. Junge Menschen ziehen in die Städte und erst das macht sie überhaupt attraktiv und teuer. Also die jungen Menschen bringen sozusagen den Grund für die Kostenentwicklung selber mit. Sie machen die Städte lukrativ. Und wir wissen in Deutschland ungefähr, die Vermieter sind so im Schnitt 28 Jahre älter als ihre Mieter. Also dieses Geld wandert irgendwie in der falschen Richtung durch die Generation. Und vielleicht findet man da nochmal so eine politische Einflugschneise, um vielleicht das ein oder andere Geld abzuzwacken, um dann zu sagen, okay, wer eine super attraktive Wohnung hat oder vermietet, die über die letzten Jahrzehnte auch mit einer sehr steilen Preisentwicklung kam, der kann sich ja vielleicht mal auf etwas direkterem Wege als bislang auch noch um die Fläche, U-Bahn-Station und so weiter kümmern. Warum da gar keine politische Diskussion auf der Empfängerseite dieser Wohnkostenentwicklung ist, verstehe ich nicht. Und das wäre sowas für die nächsten 10 Jahre, wo man vielleicht auch in Frankfurt nochmal sehr viel Geld findet, das bis heute so unantastbar gilt.
Ja, stattdessen gibt es ja von Ihrem Finanzminister teilweise die Forderung, die Freibeträge für die Erbschaftssteuer zu erhöhen, für die Leute, die Immobilien erben. Das wäre dann wahrscheinlich nicht in Ihrem Sinne. Herr Lorz, was sollen wir geschafft haben, wenn wir in 10 Jahren sitzen? Was ist Ihr größtes Anliegen?
Also mein größtes Anliegen ist vor allen Dingen, dass wir mit der Region gemeinsam an einem Strang ziehen und eine gemeinsame siedlungsstrukturelle und infrastrukturelle Politik fahren und wir tatsächlich eine Struktur finden, die das auch aushandeln kann und das nicht im Prinzip den Märkten überlassen, sondern im Sinne des Allgemeinwohls tatsächlich auf kommunaler oder auf staatlicher Ebene versuchen, hier sinnvolle, nachhaltige Strukturen zu entwickeln.
Also Politik soll gestalten, nicht der Markt, oder?
Das ist, dachte ich, immer der Sinn der Politik, zu gestalten.
Ja, manchmal stellt man sich die Frage, wenn man sich das so anguckt, wie sich die Städte so entwickelt haben in den letzten Jahren. Aber Frau Böttcher,
ja, was wir geschafft haben sollen, wäre aus meiner Sicht wichtig, die Lebensqualität hier in der Region zu stärken und natürlich als Vertreterin aus Maintal, in Maintal, ist klar, aber wir haben ja gelernt, der Metropolgedanke ist wichtig, also das heißt, in der Region sollte die Lebensqualität sich stärken. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das durch die Mobilitätswende, also weniger Autos, mehr ÖPNV, mehr Nahmobilität und dass wir unsere Städte klimaresilient machen. Also ist ja auch schon angeklungen heute Morgen, Schwammstadtprinzip, also wir brauchen eine Versickerung im Quartier, wir brauchen Klimaschutzanpassungsmaßnahmen, also wir brauchen Städte, die den Menschen eine gute Infrastruktur bieten. Wie Sie gesagt haben, die älteren Menschen brauchen eine gute Versorgung medizinischer Art, aber auch an Einrichtungen gegen Vereinsamung beispielsweise. Also es braucht ein gutes Miteinander aller Generationen in einem Umfeld, das sich auszeichnet durch weniger Individualverkehr und mehr klimaresiliente Städte.
Also mehr Lebensqualität in 10 Jahren. Achso, Sie haben ein eigenes Mikrofon. Als Bürgermeister können Sie dann ja noch mehr Einfluss darauf nehmen, dass sich die Sachen
manche sagen so, andere sagen so, aber ja. Ich glaube, dass die Entwicklung, wir haben ja seit Anfang der 2010er, glaube ich, nach den Zahlen der Vereinten Nationen zum ersten Mal weltweit mehr Menschen in Metropolregionen und Städten leben als auf dem ländlichen Raum. Und ich glaube, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Das glaube ich, wird sich sehr stark konzentrieren auf die Metropolregion und auf die Städte. Das liegt natürlich auch daran, weil Sie vorhin über die 1 Million bis 2 Millionen leerstehende Gebäude in Deutschland hingewiesen haben. Das ist richtig. Das führt ja aber auch dazu, dass dort, das ist ja auch unsere Erfahrung, nicht mehr entwickelt wird, keine Infrastruktur. Das heißt, junge Menschen, Familien ja auch gar keinen Anreiz haben, dorthin zu gehen. Und das heißt, das ist ein Teufelskreis. Da tut sich dann auch nichts. Und deswegen, glaube ich, wird diese Entwicklung weitergehen und für die nächsten 10 Jahre wird, glaube ich, die größte Herausforderung, ich spreche jetzt mal von der Stadt Frankfurt, dass aufgrund dieses Druckes die Vielfalt, der Charakter dieser Stadt nicht verloren geht. Der Charakter ist auch die einzelnen Stadtteile, das hat auch mit städtebaulichen Dichte zu tun, aber das heißt vor allem auch die Vielfalt der Menschen, die hier arbeiten und leben. Weil der Verdrängungseffekt natürlich jetzt schon groß ist und der wird noch zunehmen. Und das zu erhalten durch unterschiedliche Modelle, Genossenschaften, Baugruppen, bezahlbaren Wohnraum, ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung. Wir haben weltweit Städte, wo diese Vielfalt komplett verloren gegangen ist. Wo es so starke Segregationseffekte gab, dass sie tatsächlich das, was Frankfurt heute noch ausmacht, nicht mehr gegeben ist. Und in der Tat der zweite Punkt, die Klimaziele zu erreichen, insbesondere auch im Bestand. Im Bestand die Klimaziele so zu erreichen, dass wir das auch finanziert und bezahlt bekommen, sind, glaube ich, die zwei größten Herausforderungen aus Sicht der Stadt Frankfurt.
Ja, also die Londonisierung Frankfurt soll aufgehalten werden, sagen Sie, wo nur noch viele Wohnungen leer sind, weil da abends nur das Licht angeht, aber keine mehr drin wohnen, weil sie nur noch als Investitionsobjekte dienen. Herr Prieps, was ist Ihre Vision?
Ja, ich möchte drei Punkte ansprechen. Der erste ist, dass wir erreicht haben in 10 Jahren oder 4 Jahren, was war es?
10 waren es. Ich habe Ihnen ein bisschen mehr Zeit gegeben.
Okay, in 10 Jahren, dass Regionalentwicklung nicht mehr aus der Perspektive des Autofahrers oder der Autofahrerin gedacht wird. Ich glaube, das ist etwas, was heute noch in zu vielen Köpfen drinsteckt. Ich habe heute ja sehr klar diesen Vorrang der Schiene formuliert. Den will ich jetzt nochmal unterstreichen, aber das haben ja andere hier im Podium auch schon gemacht. Ich möchte nochmal als neuen Aspekt auch noch das Fahrrad mit reinbringen. Das ist ein anderes Lieblingsthema von mir. Ich war auch mal Gründungsvorsitzender der fahrradfreundlichen Kommunen in Niedersachsen. Ich glaube, mit Radschnellwegen kann man in Regionen noch weitere zusätzliche Qualitäten schaffen. Das sieht man in Kopenhagen, in den Niederlanden und in anderen Regionen. Ich möchte das Ruhrgebiet nennen, wo 100 Kilometer quer durchs Ruhrgebiet gebaut werden. 12 Kilometer sind gebaut und da entstehen ganz neue Qualitäten, übrigens auch attraktive Lagen. Also das sollte man noch zusätzlich mitdenken. Schiene ist extrem wichtig, sollte Vorrang haben, aber auch das Fahrrad als leistungsfähiges Verkehrsmittel über ganz andere Distanzen als heute sollten wir im Blick haben. Das ist sozusagen der erste Wunsch oder meine Vision in 10 Jahren. Der zweite Punkt ist, dass wir es geschafft haben, den Menschen diese Zusammenhänge viel besser zu erklären. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe an unsere Profession, an Planerinnen und Planern, dass wir viel mehr erklären, warum etwas so passieren soll. Also diese Zusammenhänge zwischen einer besseren Ausnutzung von Grundstücke, von Grundstückspreisen, von Flächenverbrauch und damit ökologischen Qualitäten. Da ist auch ein bisschen das Problem, dass der Geografieunterricht ziemlich stark abgebaut worden ist, wo sowas früher noch ein bisschen vermittelt worden ist. Es sind einfach vielleicht aus unserer Sicht manchmal Banalitäten, aber man muss es immer wieder erklären, warum wir mehr Dichte wollen. Ich sage es jetzt mal nach den Vorbemerkungen, die ich vorhin gemacht habe, dass wir eben einfach die Zukunft planen und gestalten müssen, also nichts dem Zufall und dem Markt nur überlassen, sondern dass wir selber gestalten wollen und dass wir es eben den Menschen erklären, immer wieder. Das, glaube ich, haben wir, ich sage jetzt mal die Zunft der Planerinnen und Planer, vielleicht dann ein bisschen zu wenig gemacht. Das müssen wir mehr machen. Und der dritte Punkt ist, dass eben die regionale Kooperation weiter verstärkt wird. Ich habe heute hier sehr wohltuend empfunden, dass hier sehr entspannt und konstruktiv zwischen den verschiedenen Kommunen und auch den unterschiedlich großen Kommunen gesprochen wird und das gesehen wird, dass man in der Region denken muss. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert. Aber da kann man natürlich immer noch mehr tun. Es ist erstens noch nicht in allen Regionen und wahrscheinlich auch hier nicht in allen Kommunen das Bewusstsein, dass man sich gegenseitig braucht. Und wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, mit Blick auf die Region Hannover, vielleicht schafft man es ja auch, die regionale Ebene weiter zu stärken, politisch und planerisch zu stärken. Vielleicht in 10 Jahren könnte auch das erreicht sein.
Herr Prieps, Ihnen gebe ich 15 Jahre, das waren ja 3 Punkte. Frau Rieder, was ist aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich hatte eben das Gefühl, Herr Josef hat auf meinen Zettel geschielt, was ich mir hier notiert habe, meine 2 Punkte. Ich bleibe trotzdem dabei, denn es ist ja genau richtig. Also ich denke auch, das eine ist, wir müssen weiter Neubau machen, qualitativ und quantitativ, um perspektivisch den Wohnungsmarkt zu entspannen. Da waren wir in Hamburg 2021 kurz davor, wo wir dachten, jetzt können wir so langsam mal die Früchte des Neubaus ernten. Dann kam aber der Krieg gegen die Ukraine mit der Energiekrise und allem, was das noch nach sich gezogen hat. Genau, und das Zweite ist eben, Hamburg will 2045 klimaneutral sein, so wie ganz Deutschland. Und auch das müssen wir schaffen, die Klimaziele im Bestand umzusetzen. Und wenn wir das beides schaffen, Klimaschutz und dabei bezahlbares Wohnen sichern, das ist eine Herkulesaufgabe, aber dann sind wir richtig gut. Also das wären meine 2 Ziele.
Also Arme hochkrempeln in den nächsten 10 Jahren, das habe ich verstanden, dass wir das jetzt alle tun müssen, damit wir sowohl beim bezahlbaren Wohnen als auch mit Blick aufs Klima vorankommen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für die anregende Diskussion. Viele von diesen Themen werden dann auch später noch um 13.15 Uhr in den Themen im Fokus vertieft werden. Die Räume, in denen das stattfindet, die sind da hinten. Da müssten Sie einmal durch diese Glastür gehen. Da wird das dann auch ausgeschildert, wo welche Formate stattfinden. Wie gesagt, um 13.15 Uhr und ist dann da hinten das Treffen. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen allen einen guten Appetit und herzlichen Dank noch einmal.